Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni.
Folge 218, die Motivation auf der Runde. Moin Markus.
Moin Chris. Bist du denn noch für unsere kleine, aber feine Gesprächsrunde ordentlich motiviert heute?
Der Wortwitz ist ja heute unschlagbar.
Genau. Ja, ich dachte, ich fange mal mit irgendwas Lustigem an und nicht immer so, ja, moin Chris, wie geht's, wie war die Woche, sondern versuche mal so ein bisschen Pep reinzubringen.
Ja, bin ich positiv überrascht. Also
danke.
Nicht schlecht.
Danke. Hat ja auch was Positives. Wir wollen ja immer positiv bleiben.
Ja, das stimmt. Sowohl in der Gesprächsrunde als auch auf dem Golfplatz. Ja. Aber auf dem Golfplatz ist es ja manchmal wirklich schwierig.
Ja, es ist schwierig, die Motivation wiederzufinden. Ich glaube, jeder ist motiviert, wenn er zum Golfplatz fährt. Jeder ist motiviert, wenn er oder vor seinem ersten Abschlag, teilweise auch noch nach dem ersten Schlag. Aber ich glaube, so zwischendurch die Motivation hochzuhalten, wenn mal schlechte Schläge passiert sind, das ist ja für viele schwer. Habe ich gerade heute wieder von einem Schüler gehört, dass er am Sonntag 18 Löcher gespielt hat und sagte, die ersten 6 Löcher waren richtig, richtig gut. Danach bin ich dann in so ein, ja, wirklich so ein Motivationsloch gefallen, weil dann gingen ein paar Schläge nicht, dann hat er 5 Löcher richtig rumgehackt und danach ging es dann wieder nach oben und er konnte sich überhaupt nicht erklären, wieso, weshalb, warum das alles passiert ist. Und ja, ich finde das wirklich ein spannendes Thema. Aber bevor wir damit anfangen, hast du ja noch was Spannendes zu erzählen, was Neues.
Ja, wir haben eine App.
Yes.
Zwar haben wir schon ein bisschen länger die ganzen Online-Kurse in der Golfstunde-Akademie und jetzt ist endlich die passende iOS- und Android-App für Smartphones und Tablets fertig. Das heißt, wenn man sich da die App runterlädt und mit den Zugangsdaten einloggt, hat man Zugriff auf alle Kurse. Es gibt natürlich auch die kostenlose Mitgliedschaft, die kann man auch direkt in der App abschließen. Da hat man dann halt 2 Kurse gratis und hat dann halt die Möglichkeit, ja, auf alle Inhalte zuzugreifen und die ganzen Videokurse durchzumachen, um dann halt hoffentlich motiviert auf die Runde gehen zu können, um zum Thema zurückzukommen.
Ja, ich finde es cool. Eine App auf dem Telefon. Ja, in der heutigen Zeit ist das ja, haben ja viele Apps und das ist ja eine App, die auch definitiv helfen wird, das Golfspielen zu verbessern.
Ja, auf jeden Fall. Und man kann die Kurse sogar runterladen, um die dann auch zum Beispiel im Flugmodus nutzen zu können. Das heißt, im nächsten Golfurlaub hat man dann sogar was Sinnvolles, wie man sich dann halt auf die Runden im Urlaub vorbereiten kann, wie zum Beispiel auf einer deiner Trainingsreisen. Da bist du ja auch gerade frisch zurück, ne?
Ja, genau. Ich bin gerade frisch zurück aus der Türkei. Ich war in Belek und es war mal wieder wunderbar. Und im Oktober geht es dann auch schon wieder nach Belek. Aber ich fliege jetzt am Samstag nochmal nach Mallorca und dann Anfang Mai geht es nochmal an den Flesensee.
Gibt es da noch freie Plätze?
Flesensee ist voll und Mallorca ist jetzt, ja, dadurch, dass wir jetzt ja die Folge vor der Mallorca-Reise aufnehmen und diese Folge ja erst später rauskommt,
dann ist die ja schon.
Dann ist die Reise schon gewesen sozusagen jetzt. Deswegen, ja, also nein. Und Flesensee ist leider auch schon voll. Was heißt leider? Es ist schön, sie ist voll, aber im Newsletter gibt es natürlich immer wieder die Daten mit den Reisen, die ich dann ja über das Jahr so anbiete.
So, dann lass uns mal mit dem Thema der heutigen Folge starten. Ach so, Links zur Belek-Reise und natürlich zur iOS- und Android-App der Golfstunde-Akademie findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Also da nach der Folge reinschauen, ladet euch die App, schaut euch da mal um, ob da ein passender Kurs für euch mit dabei ist. Ich glaube, ein bisschen was so zur mentalen Stärke ist auch dabei und wenn man halt über Motivation auf der Runde spricht, dann hat es ja auch ganz oft so ein bisschen auch mit der Erwartungshaltung zu tun, ne? Weil ich glaube, keiner geht ja zum Golfplatz, was du ja auch schon gesagt hast, mit der Einstellung, boah, ich glaube, das wird heute ein richtig beschissener Tag. Ja, und die Runde wird wahrscheinlich sowieso nicht. So geht ja keiner ran, sondern eigentlich denkt man doch immer so, oh, vielleicht habe ich Glück und das wird die Runde meines Lebens. Oder? Das ist doch, glaube ich, immer so ein bisschen, was immer so mitschwingt, ja, dass man halt denkt, ach, hoffentlich wird es heute ganz toll.
Ja, und also Ich bin noch nie zum Golfplatz gefahren und habe gesagt, boah, das wird heute bestimmt eine Scheißrunde oder sonstiges. Also ich hatte immer Lust auf Golfspielen, bin immer motiviert dahin gefahren, immer mit viel Vorfreude. Ja, die war dann oft natürlich auch nach ein paar Löchern schon wieder weg, weil man vielleicht einen schlechten Schlag gemacht hat oder so. Dann ging so ein bisschen die Freude nach einer Zeit verloren. Dann auch die Motivation und da aus diesem Loch wieder rauszukommen mit so ein paar recht simplen Tricks, wie ich finde. Das ist ja die Aufgabe eines jeden Spielers, damit diese lange Durststrecke auf dem Platz von schlechten Löchern halt nicht so lange dauert, sondern dass es vielleicht nur ein schlechtes Loch ist, was ja immer passieren kann, logischerweise. Ja, und dass man sich halt immer wieder versucht, neu zu motivieren. Weil es gibt ja nichts Schöneres, als auf diesem Golfplatz zu sein, die Natur zu genießen, ja, das Zwitschern der Vögel zu hören, den Sonnenaufgang zu genießen, wenn man morgen spielt und mit netten Leuten unterwegs zu sein. Und dann sollte ein schlechter Schlag einen natürlich nicht aus der Ruhe bringen, vor allem nicht die Motivation. Die sollte nicht darunter leiden.
Das ist aber auch so leicht gesagt, oder?
Ja, klar.
Aber fängt das nicht eigentlich schon so ein bisschen mit der Erwartungshaltung an, wenn ich zum Golfplatz fahre? Und ich habe jetzt so gesagt, ne, ein bisschen übertrieben, oh, ich hoffe, das wird die Runde meines Lebens. Das ist natürlich halt auch eine hohe Messlatte, ne? Also das ist ja dann sehr unwahrscheinlich, dass die Runde dann halt genau die Runde des Lebens wird, ne? Also wahrscheinlich im Durchschnitt wird es eher eine durchschnittliche Runde sein, wenn man so statistisch rangeht.
Ja, also es gibt ja immer so diese Sätze, erwartungslos golfen oder mit wenig Erwartung oder gar keiner Erwartung an eine Runde rangehen. Ich glaube, jeder hat immer die Erwartung, irgendwas zu erreichen, irgendwas spielen zu wollen, was ich persönlich okay finde. Man muss natürlich nur immer gucken, wie hoch ist diese eigene Erwartung? Wie ist mein momentanes Niveau? Wie ist mein momentanes Level? Wie fühle ich mich? Wie hoch setze ich dann meine Erwartung an mich selbst und nicht zu hoch halt setzen? Also ich habe früher zum Beispiel immer, als ich noch sehr aktiv war als Amateur, bin ich immer ein paar Tage vorher zum Turnier gefahren, habe dann ein oder zwei Einspielrunden gespielt und habe mir dann immer Notizen gemacht. Und dann habe ich abends oft im Bett vor der ersten Runde gelegen, habe die Notizen gelesen und habe mir dann immer vorgestellt, wie ich die Bälle da platziere. Und hatte dann natürlich am nächsten Tag und habe mir sogar überlegt, okay, an dem ersten Loch, ja, wenn ich da mit ein paar starte, super, schön entspannt reinkommen. Nächste Loch ist eine Birdie-Chance. So, dann habe ich das schon, so ein Score mir praktisch schon so aufgebaut im Kopf. Und dann war meine Erwartung an mich selbst natürlich sehr hoch. Das habe ich damals, aber muss ich zugeben, noch gar nicht so verstanden. Dieses ganze Mentale, das war damals so in den 90er Jahren ja noch nicht so im Fokus. Und meine Erwartung war so hoch und die wurde dann natürlich nicht erfüllt, weil sie einfach viel zu hoch war. Und ich habe da nicht an Loch 2 ein Birdie gespielt, sondern vielleicht ein Boogie. Und dadurch ist meine Motivation dann auch schon wieder so ein bisschen angeknackst gewesen. Und ich musste dann auch sehen, dass ich meine Erwartungen runterschraube, dass ich meinen Spielplan ein bisschen über den Haufen werfe, vielleicht ein bisschen verändere und ja, mich wieder neu motiviere. Und mit der Zeit habe ich dann gelernt, okay, zu hohe Erwartungen bringen nichts, um gutes Golf spielen zu können. Lieber gar keine, beziehungsweise ganz niedrig die Erwartung ansetzen, damit ich dann am Ende ja eine gute Runde spiele und praktisch besser gespielt habe, als meine Erwartung war.
Aber das ist doch, glaube ich, auch etwas, was jeder irgendwie selber durchmachen muss, ne? Weil wenn ich von vornherein sage, ja, versuch nicht mit so einer Erwartung reinzugehen, ja, das sagt sich halt immer so leicht. Ich glaube, das ist halt auch so ein Prozess, also wie du es selber gesagt hast, man merkt das und oder man merkt es dann halt selber, dass vielleicht die Ansprüche zu hoch waren. Aber das ist ja eigentlich auch so ein Prozess, der dazugehört, seine eigenen Stärken und Schwächen besser kennenzulernen. Also wenn man halt nicht dieses Ausjustieren hat von dem, was realistisch ist und dieses Sammeln von Erfahrungen, dann ist das doch auch irgendwie künstlich, finde ich.
Ja, klar. Ja, man muss halt Erfahrungen sammeln. Man kann nicht von, wie du auch schon sagst, rangehen und sagen, so, jetzt erwarte ich mal gar nichts. Das ist immer so leicht gesagt, aber über die Erfahrung, über die Jahre hinweg, über viele Runden, über viel Trainieren, auch auf der Driving Range nicht zu hohe Erwartungen haben, lernt man natürlich viel, viel mehr, als wenn man sich das einfach nur so vorsagt. Also es ist ein Prozess, der geht ja nicht so von heute auf morgen, sondern dauert halt eine ganze Zeit. Deswegen, ja, muss man immer sehen, wie hoch sind meine Erwartungen. Man sollte sie grundsätzlich niedrig ansetzen, damit sie erfüllt werden können. Und das ist ja schon mal was Positives wieder.
Ja, also zumindest, genau, ist es, glaube ich, gut, sich das mal so ins Bewusstsein so ein bisschen zu bringen und sich nicht durch diese schlechte Laune treiben zu lassen. Ja. Ne? Das ist so das Wichtige. Und du hast ja auch gesagt, es gibt da so ein paar Tricks. Und ich glaube, einer ist halt auch immer so versuchen, von Schlag zu Schlag auch zu denken und nicht zu sagen, oh, weil ich jetzt einen schlechten Schlag hatte, ist das Loch versaut, und wenn ich ein Loch versaut habe, ist die ganze Runde versaut. Ne? Also jetzt auch nicht einen Fehlschlag größer zu machen, als er eigentlich ist, weil die Fehlschläge, die gehören einfach dazu.
Ja, logisch. Fehlschläge gehören dazu, Fehlschläge müssen sein, damit wir daraus lernen. Wir spielen keine Runde, die absolut perfekt ist. Wir machen immer Fehlschläge. Die einen können sie dann vielleicht besser wieder kompensieren als die anderen, aber Fehlschläge sind immer vorhanden. Und wie gesagt, ich war jetzt ja in der Türkei auch und auf Mallorca, ja, weil die haben wir schon vorher aufgenommen, die Folge. Und es ist vor allem auch so gewesen, dass viele Spieler durch schlechte Schläge sich haben runterziehen lassen. Und ich habe mir irgendwann auch mal in meiner aktiven Zeit gesagt, so, und auch später dann, als ich jetzt schon, seitdem ich Pro bin, habe ich mir auch oft gesagt, Mensch, warum genießt man eigentlich nicht diesen Sport viel, viel mehr oder das, was man da hat? Und das war auch eine gewisse Motivation, um beim nächsten Schlag wieder ja einen guten Schlag spielen zu können oder ein gutes Ergebnis noch zu retten, sage ich mal. Weil wenn ich mich runterziehen lasse von diesem einen Schlag, dann fällt es mir unheimlich schwer zu genießen. Und genießen hängt ja irgendwie auch mit motiviert sein zusammen, weil je mehr man etwas genießt, schöne Wetter, das grüne Gras, die netten Mitspieler, keine Ahnung, was auch immer, umso motivierter bin ich ja auch gut zu spielen. Also so geht es mir auf jeden Fall. Und deswegen, ja, wenn der Schlag schlecht war, immer leicht gesagt, muss man ihn abhaken, muss an den nächsten Schlag denken, darf sich nicht mehr über das aufregen, was vorher war, weil das ist Vergangenheit. Das kann ich in dem Moment nicht mehr ändern. Geht nicht mehr. Was soll ich machen? Ich kann noch mal 20 Probesprünge nach einem schlechten Schlag machen, den ich weggesliced habe. Bringt mich ja nicht weiter. Ja, ich muss dann sehen, dass ich mit der Situation, die ich dann mir erspielt habe, mit der klarkomme und versuche daraus wieder was Positives zu machen. Also muss ich da hingehen und sagen, so, jetzt bin ich wieder neu motiviert, den Schlag besser zu machen oder mich aus der Situation zu retten. Jetzt konzentriere ich mich auf den nächsten Schlag, überlege mir genau, welchen Schläger ich nehme, überlege genau, wo ich hinspiele, um dann wieder in diesen positiven Trott hineinzukommen.
Ja, manchmal kommt man da aber auch gar nicht rein. Also es kann ja auch durchaus mal passieren, also gerade zu meinen Anfängen kann ich mich dran erinnern, da waren halt kaum gute Schläge dabei. Da hatte ich dann auch gerne mal so 5-mal den Ball gar nicht richtig getroffen in Folge. Ne? Und ja, da ist natürlich dann irgendwie schwierig, da gute Laune beizubehalten, wenn man da halt auch vielleicht gerade mit so hohen Ansprüchen gestartet ist. Also ist aber eigentlich ein Prozess, den man einfach durchmachen muss. Ne? Also da, wenn man halt zu hohe Ansprüche hatte und dann vielleicht dann halt auch falsche Entscheidungen trifft und immer wieder, dann gehört das tiefe Tal dann halt auch irgendwie dazu, um dann halt sein Golfspiel sukzessive zu verbessern und sich besser kennenzulernen und dann halt auch wirklich so ein bisschen Platztaktik zu überlegen. Vielleicht können wir da ja auch so ein bisschen eintauchen. Ja. Ich glaube, ein Fehler, den ganz, ganz viele machen, ist einfach bei jedem Schlag die maximale Weite erzielen zu wollen.
Ja.
Ohne sich groß Gedanken über Richtung oder was ist eine sichere Landezone zu machen.
Ja, also jeder will immer das Maximum rausholen bei jedem Schlag, bin ich mir ziemlich sicher. Wobei es da natürlich immer noch mal wieder ein bisschen Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen. Bei Frauen finde ich es immer ganz schön mit anzusehen. Ja. Ja, sie wissen, dass sie nicht so weit schlagen können. Dann fliegt der Ball halt mit dem Driver auch nur 150 mit Rollen. Sie sind aber glücklich, dass der Ball gerade ist. Sie wissen, dass sie nicht mehr können in dem Moment. Das ist okay, das akzeptieren sie. Und der Mann sagt halt, oh, ich habe schon mal 200 Meter geschafft, oder übertreibt dann auch immer bei seinen Geschichten. Ja, will sich dann natürlich mal größer darstellen, und als er tatsächlich ist in dem Moment. Und ich glaube, das führt dann auch ganz schnell dazu, dass man einfach Bälle weghaut, Bälle verschlägt, Koordination ist nicht mehr da, Routinen sind nicht mehr da, ich bewege den Schläger nicht mehr so gut, ich bin nicht mehr so entspannt über dem Golfplatz, und das führt dann halt auch dazu, dass meine Motivation irgendwann nachlässt und ich nicht mehr ja viel Spaß habe, viel Freude habe an dem, was ich da auf dem Platz tue, sondern nur noch versuche, noch schneller, noch heftiger, noch krasser zu schwingen, damit mein Ball beim nächsten Mal wieder oder noch weiter fliegt als vorher. Und das bringt einen nicht nach vorne, definitiv nicht.
Das heißt, da auch mal einen Gang zurückschalten und sich dann auch mal die Frauen als Vorbild nehmen, die sich dann halt da einfach realistisch einschätzen, einfach wissen, ja, vielleicht, ich komme jetzt nicht so weit wie ein Mann vorm Abschlag, Hauptsache, der ist gerade. Und dann kommt man ja eigentlich schon erstaunlich gut über den Golfplatz. Man muss ja jetzt auch gar nicht die Megaweiten haben. Also gerade, wenn man jetzt frisch die Platzreife gemacht hat, kann man sich ja durchaus die Bahn so einteilen, dass man dann halt bei einem Par 5 erst mit dem fünften auf dem Grün ist. Dann hat man immer noch ein gutes Ergebnis, wenn man zwei Putts spielt. Also ein sehr gutes Ergebnis sogar.
Ja, man muss sich halt auch immer überlegen, um motiviert zu bleiben, wie schaffe ich es, motiviert zu bleiben? Wie schaffe ich es, ein gutes Ergebnis zu spielen? Und da ist genau der Ansatz, was du gerade auch gesagt hast, auch ein guter Ansatz, dass man guckt, wie ist eigentlich mein Handicap? Und wenn ich jetzt ein Handicap von 36 habe, darf ich ja jetzt ohne irgendwelche zugewonnenen Schläge, darf ich ja, wenn wir jetzt ganz normal spielen, zwei Schläge immer mehr machen und kriege dann halt meine zwei Punkte. Also darf ich überall ein Double Bogey spielen. Und das muss man sich natürlich auch mal überlegen. Ich muss nichts erkämpfen oder verkrampft an irgendwas rangehen oder irgendwas beweisen. Ich habe ein Handicap von 36. Ich kann ein Double Bogey spielen, kriege zwei Punkte. So, jetzt mal ganz stumpf gesprochen. So, und wenn ich jetzt mal eine 5 spiele, zum Beispiel auf ein paar 4, dann kriege ich halt 3 Punkte. Die spiele ich aber nur, wenn ich entspannter an die ganze Geschichte rangehe und mir sage, okay, wenn ich mit 4 Schlägen bei ein paar 4 auf dem Grün bin, dann kann ich 2 Putts machen, dann kriege ich mein Double Bogey. Wenn ich dann aber mit 3 drauf bin, weil ich den Ball besser getroffen habe, weil ich besser geschwungen habe, weil ich den gut platziert habe, was auch immer, weil alles irgendwie leichter vonstatten geht, weil ich mir auch diesen Druck nehme, dann kriege ich natürlich automatisch mehr Punkte.
Kann ich mir sogar einen 3-Putt erlauben?
Theoretisch ja.
Ja, aber ja, sorry, dass ich dir gerade ins Wort den konnte ich mir gerade nicht verkneifen.
Alles gut.
Weil das ist ja dann halt auch noch sowas, ne? Weil gerade beim Putten ja auch viele Schläge liegen gelassen werden. Und ich glaube, so dieser letzte Putt, diesen 1-Meter-Putt, den man daneben geschoben hat, der spielt natürlich auch noch eine gewichtige Rolle beim nächsten Abschlag oftmals, ne? Und dieses Abhaken, das ist dann halt auch etwas, was man besser kann, wenn man einfach eine Routine vor einem Schlag hat, dass man da einfach so überflüssige Gedanken auch mal ablegen kann. Und sich dann einfach mehr auf die Abläufe fokussiert als über das Ergebnis, was man erreichen möchte.
Sage ich gleich was zu. Ich habe noch eine Frage an dich, weil du vorhin gesagt hast, ja, als du angefangen hast, so, wie hast du dich denn, da waren die Schläge nicht so gut, wie hast du dich denn dann weiter motiviert, um dran zu bleiben? Ich meine, du spielst jetzt seit, ich, keine Ahnung, 5 Jahren Golf?
Oh Gott, nee, das ist schon
6,
länger.
7, also, 8, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich habe es vergessen.
Nee, ich glaube jetzt sogar schon 9.
Okay.
9. Oder 10. Jahr jetzt. 10. Jahr.
Okay, wie hast du dich motiviert am Anfang wieder?
aber danke, das zeugt jetzt auch nicht von meiner Spielstärke, ne? Wenn du denkst, ich spiele erst seit 4, 5 Jahren.
Ja, ich bin da mit schätzenden Zahlen, bin ich immer ein bisschen schlecht. Also, ja.
Ja, red dich mal
ja,
aus.
Ja, mach ich. Okay, jetzt zur Frage. Wie hast du dich motiviert damals?
Okay. Ja, also ich fand es einfach nur ganz toll, auf den Platz gehen zu können erstmal.
Ja.
Was natürlich auch noch hilft, ist mit Freunden zu spielen, die vielleicht dann auch noch nicht so gut sind und gerade anfangen. Weil dann hat da ja jeder seine Probleme und man merkt, man ist nicht der einzige Volltrottel auf dem Platz. Das ist auch manchmal noch ganz gut. Ansonsten mit stärkeren Spielern zu spielen, hilft natürlich auch, sich ein bisschen was abzugucken. Aber eigentlich halt wirklich zu sagen, ich versuche daraus zu lernen. Also ich versuche es dann halt beim nächsten Mal besser zu machen, auch wenn das jetzt wirklich so ein bisschen abgedroschen klingt. Und ich das wahrscheinlich auch nicht auf jeder Runde gedacht habe in dem Moment. Aber letztendlich fährt man ja dann halt wieder zum Golfplatz und man fährt ja da nicht hin in der Annahme, dass man denkt, naja, du läufst wahrscheinlich wieder genauso schlecht wie beim letzten Mal, sondern man hat ja trotzdem die Hoffnung, selbst nach einer total miserablen Runde, dass es beim nächsten Mal ein bisschen besser wird. Und letztendlich ist es, glaube ich, auch wenn man irgendwie einen ganz tollen Schlag hat, der kann halt auch wirklich so eine schlechte Runde teilweise vergessen machen. Ja? Und ich glaube, sich daran hochzuziehen, das ist vielleicht auch noch mal so ein kleiner Tipp. Ja? Also nach der Runde nicht von all den Fehlschlägen zu berichten, die man hatte, sondern vielleicht von einem ganz tollen Chip mal zu berichten, den man gespielt hat. Ja? Das passiert, glaube ich, halt auch zu wenig, dass man diese positiven Erlebnisse noch ein bisschen stärker hervorholt. Ne? Nach dem Turnier, da jammern ja immer alle sich ein vor, wie furchtbar alle Schläge waren, habe ich manchmal den Eindruck.
Der Eindruck täuscht nicht. Mir werden ja auch immer die schlechten Schläge erzählt beim Unterricht. Also es ist ja so eine Masche, ja. Aber okay, ja, ich habe mich auch immer motiviert mit dem, okay, es macht Spaß, es geht weiter, man kommt vorwärts, mit jeder Trainingseinheit kommt man immer einen Schritt weiter nach vorne. Der eine gut getroffene Schlag pro Runde oder pro Session auf der Driving Range, der motiviert einen wiederzukommen am nächsten Tag oder in 2 Tagen. Das sind so Kleinigkeiten, die ganz, ganz wichtig sind, um einfach dabei zu bleiben, um die Motivation hochzuhalten, um auch wieder auf den Platz zu gehen. Und auch, was du gerade gesagt hast, auf dem Platz einfach mal sich viel mehr die positiven Dinge merken, die da so passiert sind und auch viel mehr das Ganze drumherum so genießen, diese Schönheit der Golfplätze, die wir haben, dieses Privileg, was wir da haben, und dieses Ärgern bringt uns ja nichts. Also auch das habe ich wieder erlebt auf einer Reise, dass sich Leute auf dem Platz geärgert haben und im Nachhinein gesagt haben, ich bin so blöd, dass ich mich geärgert habe, das hat mich so runtergezogen über so banale Dinge teilweise. Ja, also das waren so Kleinigkeiten manchmal und dadurch sind die Ergebnisse halt schlecht geworden oder schlechter. Ja, und dieses immer, ja, wie hat man immer gesagt, gerade gehen, Brust rein, Brust raus, Arsch rein auf gut Deutsch gesagt und lächeln, so wie man auch normalerweise durch die Straßen gehen sollte, das bringt einem auf dem Golfplatz auch eine ganze Menge.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach, wer Reality-TV mag. Ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch. Also, wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen. Einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen. Für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, und Ärgern ist ja auch okay, gehört ja auch dazu. Das darf halt nur nicht überhand nehmen. Ne? Und wenn man halt dazu tendiert, das halt zu stark mitzunehmen, kann man sich ja zum Beispiel vornehmen, nur 10 Schritte lang sich zu ärgern. Ja. Und wenn man anfängt, die Schritte zu zählen, ist man eigentlich dann gedanklich schon gerettet, ja, weil dann hast du dich einfach mal auf was anderes fokussiert, nämlich aufs Zählen.
Ja, ja. Aber jetzt zu der Routine, weil da habe ich dich jetzt unterbrochen, als ich dir diese gute Frage gestellt habe. Routine ist...
Ja, diese gute Frage.
Ich habe Spaß heute, merkst du das?
Ja, ich merke schon.
Ich bin motiviert.
Ist gut. Sollte zur Routine werden.
Heute hauen wir uns aber die Wortwitze um die Ohren. Gut, Routinen. Ja, Routinen, weißt du, reden wir gerne drüber, reden wir oft drüber. Auch in Videos erzähle ich da immer viel von. Routinen sind das... Ja, Nonplusultra würde ich es jetzt, ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, aber schon ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt auf dem Platz, um den Fokus zu behalten, um die Motivation auch aufrecht zu erhalten, etwas zu machen. Und auch das ist etwas, was man immer wieder sieht, wenn jemand einen schlechten Schlag gemacht hat, macht er beim nächsten Schlag nicht mehr die Routine, die er vorher gemacht hat, weil er glaubt, vielleicht durch die Routine etwas falsch gemacht zu haben, als dann den schlechten Schlag herbeigeführt hat, weil er glaubt, die Routine bringt ihn durcheinander, weil er glaubt, oder sie, also, ne, Probeschwünge bringen mir nichts, oder dies bringt mir nichts, oder den Ball ausrichten bringt mir nichts, jetzt probiere ich es einfach mal anders. Man muss alles natürlich entwickeln. Man muss eine Routine für sich selbst entwickeln. Da kann man nicht nach einmal probieren, sagen, nee, den Ballausrichter auf dem Grün, das mache ich nicht mehr. Das irritiert mich irgendwie, das finde ich komisch. Ja, oder das kann ich nicht oder dies kann ich nicht. Ich finde, man sollte alles ausprobieren, bis man eine gewisse Routine entwickelt hat. Dauert das auch eine ganze Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen. Das dauert ein paar Jahre.
Und nicht nur auf dem Platz auszuprobieren, sondern halt auch zu gucken, was hilft mir denn im Training für einen Ablauf. Ne? Also das mit dem Ball ausrichten, wenn ich das halt zum ersten Mal auf dem Platz ausprobiere und dann ziehe ich den Putt daneben und dann sage ich, naja, okay, scheint mir jetzt nicht zu bringen. Das ist natürlich Quatsch. Also ich muss das halt natürlich auch in mein Training integrieren und zwar halt auch möglichst platznah zu trainieren. Ne? Also wenn ich halt auf dem Puttinggrün immer drei Bälle nehme und die hintereinander putte, dann hat das halt auch nichts mit platznahen Putts zu tun und dann muss ich halt nur mit einem Ball mal putten und den dann halt auch ausrichten, mir Zeit dafür nehmen und dann halt gucken, was ist ein Ablauf, der mir Sicherheit gibt, weil ich glaube, dieses Ding auf einen Ablauf auch so ein bisschen zu vertrauen, zu wissen, das ist etwas, was mir gut tut, das hilft mir lockerer zu sein, das hilft mir fokussierter zu sein, das hilft mir nicht an irgendwelche technischen Korrekturen zu denken. Ja, das ist halt alles etwas, was aber halt auch eben nicht von heute auf morgen kommt und als Anfänger erst recht nicht auf dem Platz. Da ist man ja mega unsicher, weil halt alle Abläufe ja erstmal neu sind.
Ja, klar.
Also, ne, wie oft kommt das vor, du kommst am Abschlag und dann willst du auftiehen und dann denkst du, wo ist denn die Fahne? Und ach so, ich habe jetzt gerade mich in die falsche Richtung ausgerichtet, die Bahn ist genau hinter mir. Ja, das sind ja alles so Sachen, das hast du halt, wenn du zum ersten Mal auf dem Platz bist. Und das hast du dann aber schon mal weniger, wenn du das zweite Mal den gleichen Platz spielst, auch wo es zum nächsten Tee geht oder oh, hinter mir ist jemand. Das sind ja so viele neue Eindrücke, die du dann halt auch gar nicht auf der Range haben kannst und an die muss man sich halt erstmal gewöhnen und da ist es halt auch ganz normal, dass man da erstmal unsicher unterwegs ist, ja. Und einfach mit den Wiederholungen kommt dann halt auch, glaube ich, so das Gefühl für die Routine und umso schneller geht es natürlich, wenn man halt so ein paar Sachen halt einfach in sein Training integriert. Und wie du gesagt hast, das ist halt ein Prozess, der halt wirklich über Jahre auch geht.
Das dauert ohne Ende, bis man da so eine vernünftige Routine entwickelt hat, um herauszufinden, was wirklich zu mir passt. Ja, Entschuldigung, ich mache zum Beispiel beim Putten keine Probeschwünge mehr. Ja, das habe ich mir so angewöhnt, schon vor Jahren, weil ich einfach, ja, vielleicht habe ich das Gefühl für die Distanz, vielleicht kriege ich es gut hin, ja, keine Ahnung. Aber beim Driver zum Beispiel mache ich ein bisschen andere Routine als beim Eisen oder so. Oder beim Chippen mache ich Probeschwünge ganz oft neben dem Ball, um den richtigen Treffmoment herzustellen, um ein Gefühl, ja, für den richtigen Eintreffwinkel zu bekommen, den richtigen Ballkontakt und so weiter. Also das sind Dinge, die mir helfen, dann auch meine Motivation hochzuhalten, die mir helfen, auch mich zu konzentrieren, in diesem, ich nenne es jetzt mal Tunnel zu bleiben, der dann wieder dazu führt, dass ich auch besseres Golf spiele. Also es sind so viele, ja, absolute Kleinigkeiten, die uns helfen können, immer nach vorne zu blicken. Und deswegen ist es halt auch so wichtig, auf der Driving Range sich eine Routine im Training zu entwickeln. Wie trainiere ich zum Beispiel? Aber auch da schon mal anzufangen, egal bei welchem Schlag, den man trainiert, diese Routine zu entwickeln. Ball ausrichten oder nicht, keine Ahnung. Ja, Linie lesen mit Aimpoint, Linie lesen nur mit den Augen. All solche Dinge sollten und müssen trainiert werden, damit dann am Ende ein besseres Ergebnis bei rauskommt.
Das sind ja jetzt alles Aspekte, die darauf einzahlen, wirklich von Schlag zu denken und nicht dann halt, oh, wie waren die letzten fünf und woran muss ich jetzt denken, sondern einfach mit einer gewissen Sicherheit an den Ball zu gehen, um sich dann halt nicht so stark frusten zu lassen, ne? Und dann halt auch wirklich wieder ins Spiel zurückzufinden. Ich glaube, das ist halt ein ganz wichtiger Aspekt. Aber ein anderer ist natürlich halt auch, dass es auf dem Golfplatz, ja, also selbst, ich kann ja einen guten Ball spielen, ich habe den perfekt technisch getroffen, aber ich habe vielleicht eine riskante Entscheidung getroffen und dann bounzt der so blöd weg und landet dann halt trotzdem im Wasser oder kommt in einem Divot zu liegen oder da ist dann halt genau so eine kleine Kuhle, wo der dann halt reinrollt. Das sind Aspekte, die kann man halt schlecht beeinflussen, außer dass man halt vielleicht überlegt, naja, war das jetzt vielleicht unabhängig von der Technik spielerisch die beste Entscheidung so zu spielen. Und ich glaube, das ist halt auch wirklich so ein super langer Lernprozess, ne? Bis man halt wirklich so weiß, was kann ich mir selber zutrauen, was ist realistisch, dass man dann halt eben nicht ja mit jedem Schlag immer so rangeht. Wenn ich den jetzt perfekt treffe und der perfekt fliegt, dann habe ich ein gutes Ergebnis, ja, sondern halt sich so ein bisschen diesen Fehlerraum, dass man da ein bisschen mehr Spielraum einfach hat für Fehler, ne? Und da gehören ja auch die taktischen Entscheidungen dazu, ja, auf dem Platz.
Ja, und die Erwartung, ne, was ich vorhin sagte, was ich früher mal gemacht habe, dass ich abends im Bett gelegen habe und mir schon meine Runde vorgestellt habe. Das ist auch etwas, was nicht funktioniert. Kann man nicht. Akzeptieren von Golfschlägen ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Hatten wir auch, glaube ich, schon mal ganz kurz drüber gesprochen, über in einer der vergangenen Folgen. Dieses Akzeptieren von schlechten Schlägen lernen, dass man sich damit, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, zufrieden gibt. Ne? Der Ball ging nach vorne, der ist nicht links oder rechts extremst stark weggebogen, sondern er ging nach vorne, er war getoppt. Man sagt, ach scheiße, was für Mistschlag und so weiter. Ja, klar war der Schlag scheiße, aber er geht nach vorne. Und das ist ja auch eine Motivation, weil solange mein Ball in die richtige Richtung geht, ist doch alles in Ordnung. Und wir entwickeln uns ja mit der Zeit auch weiter, was unser Spiel betrifft. Wir treffen den Ball dann besser, wir schlagen den Ball weiter. All solche Dinge passieren über einen gewissen Zeitraum und nicht von heute auf morgen.
Ich glaube, das ist auch so ein Aspekt, ne, dass man halt sagt, die schlechten Schläge werden weniger schlecht. Das ist, glaube ich, auch so ein Verbesserungsprozess, der auch so ein bisschen was relativiert, ne? Weil teilweise denke ich auch, um Gottes Willen habe ich den Ball schlecht getroffen, ja, den habe ich wirklich ganz, ganz dünn getroffen, aber der fliegt dann halt trotzdem irgendwie 120 Meter gerade und ja, okay, habe ich jetzt vielleicht, hätte mich jetzt über 160 gefreut, aber ne, vom Ergebnis und wenn man dann halt auch sich eine gute Spielrichtung ausgesucht hat, wo man dann halt auch so einen Fehlschlag mit einkalkuliert, dann ist doch alles gut. Das Problem ist ja halt wirklich nur, wenn irgendwie überhaupt nichts läuft. Ja? Also ich kann mich auch noch so an Runden erinnern, wo ich, keine Ahnung, 10 Sockets am Stück geschlagen habe. Ne? Dann, also dann ist auch manchmal dann einfach besser zu sagen, ach, ich laufe jetzt nur noch mit, weißt du? Also für heute ist gegessen. Ist, glaube ich, auch eine ganz gute Entscheidung, ja, weil das bringt ja dann halt auch nichts, wenn man halt merkt, da kommt man nicht mehr raus, ist dann halt zu stark zu wollen, ne? Weil meistens spielt man dann wieder am besten, wenn man losgelassen hat und gesagt hat, ach, jetzt spiele ich doch noch die letzte Bahn mit und auf einmal läuft es dann wieder, ne? Aber das funktioniert in der Regel dann halt immer nur, wenn man halt wirklich einfach seine Ansprüche hat fallen lassen.
Viele nennen das die Scheißegal-Einstellung. Ja. Passiert ja nichts mehr. Ich treffe sowieso nichts. Egal, gib mal her, haut drauf und denkt sich, wow, was für ein geiler Drive war das denn auf einmal? Ja, weil alles irgendwie in dem Moment funktioniert hat, weil der Körper anders gearbeitet hat, weil das Gehirn irgendwie einen anderen Impuls an den Körper gegeben hat. Also das sind so Dinge, ja, die auch wiederum zu dieser Erwartungshaltung dazugehören. Ne? Wenn ich die Erwartung nicht so hochschraube, spiele ich besseres Golf, als wenn ich sie sehr weit oben ansetze und sage, heute wird die Runde meines Lebens oder ich spiele heute das erste Mal unter Par oder irgendwie sowas. Ja, oder ich verbessere mich um 10 Handicap-Punkte. Ja, das funktioniert alles nicht. Da braucht man gar nicht erst losgehen. Das funktioniert definitiv nicht. Also deswegen motiviert bleiben, ganz wichtig. Routine entwickeln, finde ich wichtig. Das Ganze genießen auf einer Golfrunde, die Golfrunde an sich genießen, dieses Privileg genießen. Auch, was wir auch schon am Anfang gesagt hatten, von Schlag zu Schlag denken. Wenn ich einen schlechten Schlag gemacht habe, dann versuche ich nach Möglichkeit, ihn abzuhaken, wenn ich den Schläger in die Golftasche gesteckt habe. Dann ist für mich der Schlag vorbei. Das sind so Dinge, ja, die ich persönlich ganz wichtig finde, um einfach immer wieder motiviert an die Sache herangehen zu können und gutes Golf spielen zu können.
Ich würde gerne noch zum Abschluss der Folge so eine kleine Übung mitgeben für alle. Und zwar, wenn ihr das nächste Mal mit jemandem zusammenspielt auf der Runde, versucht mal keinen einzigen schlechten Schlag zu kommentieren oder sich dafür zu entschuldigen, sondern einfach so tun, als wenn der ganz toll gewesen wäre.
Entschuldigen ist auch immer so eine
geile Sache. Also jetzt nicht ganz toll, sondern einfach als wenn es normal wäre. Muss man nichts zu sagen. Ja.
Sich zu entschuldigen, hatte ich jetzt auch immer so, auch auf der Reise. Da kam dann so, ja, sorry, dass ich den weggehauen habe. Ich so, ja, gut, passiert. Ja, aber du wolltest doch, dass ich so, naja, was ich wollte, ist was anderes. Du musst jetzt lernen, das zu automatisieren und dass du einen Golfball wegschlägst, mein Gott, ich glaube, ich habe in meiner ersten Runde in der Türkei, ich glaube, 5 oder 6 Bälle verloren. Ich habe mich auch nicht entschuldigt. Weil, wofür?
Ja, ja, also, du bist aber unhöflich.
Ja, sorry, tut mir leid.
Kennst du auch diese Präventiventschuldigung schon am Abschlag? Yeah. So, oh ja, ich habe mir gestern was im Rücken so ein bisschen eingeklemmt oder auch lange im Auto gesessen und ich bin so kalt oder einfach halt schon mal, ne? Also falls jetzt ein schlechter Schlag kommen sollte, will ich nur darauf hinweisen, dass das nicht die Regel ist. Ne?
Ich habe nichts gegessen. Also, ja, ich stand im Stau, irgendwie sowas. Ja, das ist auch immer super. Ja, immer die Schuld dann auf andere Dinge schieben, aber nicht bei sich selbst. So, immer sehr gut. Ja, ja. Ach klar, sonst wären wir noch kein richtiger Golfer.
Ja, also schlechte Schläge gehören dazu. Ja, Akzeptanz. Einfach mal mit dieser Übung, testet das mal aus, wie gut das funktioniert, weil dann weiß man, wie dick das Brett ist, was man da noch zu durchbohren hat.
Ziemlich dick.
Schreibt uns gerne von euren Erfahrungen oder schickt uns WhatsApp-Nachrichten, wie ihr vielleicht auch mit schlechten Schlägen umgeht und wie ihr die Motivation aufrechterhaltet.
Sehr gerne.
Wollen wir dann mal einen Ausblick auf die Folge 219 geben?
Da geht es wieder um Regeln, es kommt wieder eine Regelfolge, die Folge 219. Und zwar geht es dann diesmal darum, wofür gibt es denn Strafschläge? Also wir werden nicht alle Regeln benennen, logischerweise, wofür es Strafschläge gibt, sondern wir haben also die wichtigsten oder die am häufigsten vorkommen, mal rausgesucht und dann gucken wir einfach mal, was am Ende bei rauskommt. Wofür es einen Strafschlag gibt, 2 Strafschläge oder vielleicht sogar mehr. Wer weiß.
Ja, und vielleicht auch, wie man sie vermeidet.
Ja, ne? Das ist
ja auch sowas, ne? So die häufigsten Fehler, die zu Strafschlägen dann auch führen.
Wir wollen ja positiv bleiben.
Ja.
Regeln sind hilfreich.
Und manchmal ist ja auch ein Strafschlag auch ein ganz guter Deal, ne? Aber da reden wir dann nächste Woche drüber.
Genau, darauf freue ich mich schon.
Also, dann bis nächste Woche. Tschüss.
Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre. True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.